Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Das sind wir. Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Das ist Steve's Queer World Time hier bei Radio MKW und ich begrüße euch und hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt nicht so sehr geschwitzt in den letzten Tagen und freue mich auf einen tollen Abend mit euch und mit einem tollen Gast. Und zwar habe ich den Norm hier eingeladen. Hallo Norm, herzlich willkommen bei Steve's Queer World und ich hoffe, auch du wirst den Abend mit uns genießen.
Hi Steve, hi alle. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass es geklappt hat. Wir hatten ja so ein bisschen so unsere Schwierigkeit mit Verschieben und irgendwie aneinander vorbeischreiben und so Geschichten. Ja. Hat nicht immer so gut funktioniert, aber wir haben es trotzdem geschafft und darauf können wir stolz sein.
Auf jeden Fall.
Wir sind lustig und wir sprechen natürlich auch und sind freudig, dass wir den Abend hier miteinander verbringen können. Nichtsdestotrotz ist das Thema ein ernstes Thema tatsächlich. Es geht um das Thema Mobbing. Ich habe die Sendung genannt Mein Weg aus der Mobbinghölle, was ich ganz frech mal übernommen habe von einer Reportage, die über dich gedreht wurde vom HR. Und wie ich auch schon in der Ankündigung online das weitergegeben habe, werden wir zum einen natürlich sehr viel über deine eigene Erfahrung und deine eigene Hölle tatsächlich sprechen, denn du bist durch diese Mobbinghölle selber durchgegangen. Und natürlich auch über Möglichkeiten, wie man aus der Hölle rauskommt, wie du es geschafft hast, wie du anderen Menschen tatsächlich dabei hilfst. Du leistest Präventionsarbeit und bist auch aktuell tatsächlich auch in einem super interessanten Beruf, in dem du das auch alles so ein bisschen, mit ausführen kannst, wenn ich das so sagen darf.
Ja, das passt das ganz gut zusammen, denke ich.
Das ist sehr schön. Musikalisch habe ich mir ja mal, wenn ich jetzt dein Alter berücksichtige, mir Musik aus meiner Kindheit und Jugend ausgesucht. Wahrscheinlich hast du da in Windeln gelegen, geschweige denn, doch so ungefähr könnte hinkommen. Ich glaube, wir sind so um die 20 Jahre auseinander. Von daher, ich hoffe, du kennst einiges davon. Aber,
ach, bestimmt.
Natürlich bin ich ein Kind der 80er und 90er, von daher ist das Musik, die auf jeder Party irgendwie geläuft. Und ich wünsche euch allen damit viel Spaß, uns beiden auch. Es geht los mit Janet Jackson und wir hören uns gleich. Und dann werden wir mal ein bisschen mehr über Norman selber erfahren. Also, hier kommt. Ja, mit Janet Jackson haben wir begonnen, die Musik aus meiner Kindheit und Jugend. Ja, wenn man so mal schaut, wie alle die Damen und die Herren so sind, die heute Abend hier trällern, einige von ihnen schon gar nicht mehr da. Norman, beginne ich immer so ein bisschen mit einer Art Steckbrief, um auch den ZuhörerInnen dort draußen auch so ein bisschen auch einen Eindruck zu vermitteln, wer denn jetzt mit mir da durch die Sendung geht und auch tatsächlich über seine Geschichte mit mir spricht. Du kennst ja so diese, ich weiß nicht, gab es das bei euch auch noch, diese Freundebücher, die man immer von Schüler zu Schüler weitergegeben hat? Gab es das bei euch auch noch?
Ja, die gab's.
Die gab's noch, wow. Aha. Also daher kennst du das Spiel. Ich habe mal gefragt, so wie alt bist du?
Ich bin 29.
Du bist 29. Ja, okay, dann sind es doch keine 20 Jahre. Okay, ich will mich ja nicht älter machen. Woher kommst du ursprünglich?
Ich komme vom Dorf, so aus der Nähe von Aschaffenburg. Mhm. Karlstein ist wahrscheinlich niemandem ein Begriff.
Ach doch, ich habe da gearbeitet schon.
Ja. Nein,
naja, wirklich? Doch.
Wer sollte das sein? Also manche kennen das so von der Bahnstrecke, ja. Frankfurt-Aschaffenburg, da ist es so ein Halt. Ja.
Ja. Genau.
Aber, ist schon sehr dorfig dort, ja.
Das ist, ja, könnte man sagen, so ein bisschen, aber nur ein bisschen. Und es ist auch bayerisch, das muss man natürlich auch sagen, das verstärkt das Ganze noch. Ja.
Obwohl, wenn du einem Bayern erzählen würdest, dass Unterfranken bayerisch ist,
ja, ich
glaube,
ich
da gäbe es Diskussionsbedarf. Aber
was habe ich damals immer so eins auf die Mütze bekommen, wenn ich das gesagt habe. Aber gut, du wohnst jetzt in Frankfurt, das verrate ich jetzt einfach mal so. Genau. Und bist da wegen deinem Job dann nach Frankfurt gegangen oder hatte ich einfach die Großstadt, wobei Frankfurt ja auch ein Dorf ist, so gelockt?
Ich sag mal beides. Also großes Plus, dass ich nicht mehr so lange zur Arbeit brauche wie vorher. Also vorher war das immer so eine Stunde von Tür zu Tür. Das war schon nervig und ich bin froh, dass ich inzwischen einfach einen Fußweg habe. Und zum anderen ist es einfach die Nähe zur Community und irgendwie die Möglichkeit, am Wochenende abends feiern zu gehen und halt irgendwie dran zu sein. Und das geht nicht, wenn du auf dem Land wohnst.
Das ist richtig, ja, weil Karlstein hat jetzt nicht so die große Gay-Community oder queere Community.
Also das auf keinen Fall. Ich habe vorher noch mal so zwischendurch in Butzbach in der Wetterau gewohnt. Da war es aber genauso schlimm. Da gibt's halt auch nichts.
Ja, du hast ja nicht den halt wirklich so die Hotspots ausgesucht, muss man ja sagen. Was treibst du denn in deiner Freizeit, wenn du sie denn hast?
Oh, ich wünschte, ich hätte so ein klassisches Hobby, wo ich so sagen kann, ja, ich spiele Fußball oder so.
Nein, ich kein Fußball.
Ich ein und kann gut Flöte spielen. Habe ich nicht so richtig. Ich weiß nicht, ich mag Musik gerne, ich mag Konzerte gerne, ich verbringe gerne Zeit mit meinen Freunden, sondern ich bin aber auch genauso gern allein und für mich. Mhm. Weiß nicht, manchmal beiße ich mich auf so ein neues Thema fest und finde das super spannend und dann muss ich mir alles, was es dazu gibt, irgendwie reinziehen.
Okay. Ja, ich glaube, da gerade einen Beziehungsstatus gehört zu haben. Kann das sein?
Nee, also ich bin Single.
Ah ja, okay, weil du sagtest, mein Freund.
Ich wollte FreundInnen sagen.
Ah ja, also, okay. Da ist das genau. Innen noch stecken geblieben, okay.
Das Innen ist stecken geblieben.
Also, Jungs dort draußen, es gibt noch einen Single am Markt. Ich wollte es gerade nur mal erwähnt haben. Ich glaube, die Bilder könnt ihr auf der Facebook-Seite des Steve's Queer World euch anschauen. Also, ja.
Oh, wow.
Nur mal so gesagt. Und man solle aber nicht glauben, dass, wenn man das Bild sieht, dass du tatsächlich so eine Geschichte hinter dir hast. Die auch natürlich viel mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Norman, wenn wir dann schon darüber so sprechen, Coming Out, wie war das für dich und wann war das? Kannst du dich dann noch so dran erinnern, wann das ungefähr war und wie dann so die Reaktionen waren?
Ich würde sagen, super spät. Also ich meine, spät ist immer subjektiv, ne? Aber wenn ich mir die meisten anschaue, dann war ich schon eher später dran als viele andere. Mhm. Das lag aber auch einfach daran, dass ich so zum klassischen Coming-Out-Zeitpunkt, so zwischen, ich sag mal, 12 und 16 einfach ganz, ganz andere Sachen im Kopf hatte. Also von meiner familiären Situation bis zum Mobbing hin, so das hat alles so an Kapazität in meinem Kopf gefressen, dass für Sexualität und sexuelle Orientierung überhaupt kein Platz war. Mhm. Und dann ist das erst so relativ spät, ich sag mal so mit 17, 18, 19 passiert.
Okay, naja, ich kann das übertrumpfen, sagen wir es mal so. Ich war noch später dran, ja. Genau, Reaktionen, wie war das dann in familientechnisch oder auch, sag ich mal, jetzt im unter Freunden oder was waren so deine Erfahrungen?
Also ich habe das zeitpunkttechnisch sehr geschickt gemacht, nämlich nach meinem Abi, so mit dem Anfang vom Studium und ich bin dann einfach praktisch schon als schwul ins Studium gegangen. Es hat so mehr oder minder funktioniert, weil meine innere Einstellung war auch noch nicht so, also ich konnte das auch nicht so gut äußern. Aber genau, ich bin eigentlich offen ins Studium gegangen und bei meiner Familie, also mein Vater war zu dem Zeitpunkt schon kein Thema mehr und bei meiner Mama war es so, da habe ich das gesagt und mein Bruder hat sich einfach schon Jahre vor mir geoutet, der ist auch schwul. Damals war das irgendwie noch ein Riesenthema für sie und sie hat sehr damit gekämpft, damit klarzukommen. Als ich ihr dann gesagt habe, hey du, ich bin auch schwul, war sie eher so, ja gut, dann halt beide.
Kam da nicht der Spruch, so okay, kriege ich eben keine Enkelkinder?
Nee, der kam nicht, aber ich glaube, sie weiß auch, dass ich eigentlich Kinder möchte und das unabhängig von ob ich mal Frau oder Mann oder wen auch immer ich mit nach Hause bringe.
Okay, ja, sehr schön. Aber hört sich ja eigentlich doch ganz gut an, kann man tatsächlich sagen. Also jetzt nicht so die mega schlechten Erfahrungen und du hast es ja auch geschickt gelegt. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe eigentlich jetzt soweit alles abgefragt, was uns so interessiert. Wir werden jetzt ins Ernstere dann einsteigen im nächsten Blog, tatsächlich so über deine Geschichte zu sprechen, wie das Ganze entstanden ist und ich denke, ich sag mal, wir verstehen, wenn du bei manchen ja, ich sag jetzt mal Antworten vielleicht nicht ganz so ins Detail gehen möchtest oder vielleicht auch Moment brauchst, je nachdem, wie das dann für dich so ist, weil ich glaube, du durchlebst jedes Mal, wenn du davon erzählst, dann doch immer wieder so ein Stückchen aus deiner Vergangenheit, oder?
Da kommt immer wieder viel hoch, ja.
Das glaube ich. Okidoki, dann darfst du jetzt noch ein bisschen Kraft tanken vor dem nächsten Block und es geht weiter mit, ja, mit Shanice, I Love Your Smile. No, Like a Prayer. Welch ein Skandal das doch war, das Video und ja, und eigentlich passiert ja gar nichts so Schlimmes. Wenn ich mir jetzt so dann die Videos von heute anschaue, die Music Clips, dann denke ich mir so, dann hat man sich über Madonna noch aufgeregt. Aber gut. Norman, wir kommen zum Ernst der Sache tatsächlich. Das Thema Mobbing. Für dich war es tatsächlich die sogenannte Mobbinghölle, so hast du es, glaube ich, auch selber genannt. Gehen wir mal in der Zeit zurück, als alles begann sozusagen. Wann war das? Kannst du dich noch erinnern, wann so der Zeitpunkt da war, wo plötzlich so das angefangen hat?
Ja, das war ganz klar der Wechsel von der Grundschule aufs Gymnasium. Also ich hatte in der Grundschule so drei Freunde, mit denen ich relativ viel gemacht habe, so in der Pause Zeit verbracht und so nachmittags irgendwie Spielverabredungen gehabt und so, da war alles gut. Und dann, als ich aufs Gymnasium gewechselt bin, war ich der Einzige, der auf dieses Gymnasium gewechselt ist. Und ich war in einer komplett neuen Klasse mit komplett neuen Leuten. Und das Problem war so ein bisschen, dass die sich alle schon aus der Grundschule kannten und schon so Freundesgrüppchen gebildet hatten. Und ich kam da nicht rein. Also okay. Ich war auch einfach ein sehr, sehr schüchterner Junge. Und der konnte nicht so gut auf andere zugehen und sagen, hey, wollen wir Freunde sein? Mhm. Darf ich irgendwie mit euch spielen? Das hat nicht so gut geklappt. Und dann war ich erstmal viel allein. Und dann kam die Klassenfahrt und ich dachte, hey, das ist meine Chance, endlich Kontakt zu knüpfen. Und dann habe ich mich richtig ins Zeug gelegt. Und also man wird dann ja einfach auf ein Zimmer geworfen mit irgendwie ein paar Leuten.
Genau, ja.
Und ich dachte, okay, jetzt bin ich einfach besonders talkative und besonders witzig und irgendwie mache ich mir jetzt diese Freunde. Mhm. Und ich weiß, wir haben abends dann, also wir hatten schon so ein bisschen gequatscht und ich hatte ein gutes Gefühl und dann haben wir angefangen über Mädchen zu reden und als ich 10 war, habe ich mich halt auch noch in Mädchen verliebt und ich war in Ramona verliebt aus meiner Klasse und dann haben wir halt alle so darüber gesprochen, wer in wen, ne? Und dann habe ich das halt auch gesagt, als ich gefragt wurde und dann fand ich es voll spannend, so darüber zu reden und bin auch mit einem richtig guten Gefühl eingeschlafen und dann am Morgen bin ich aufgewacht, weil ich an den Händen und an den Füßen aus meinem Bett gezerrt wurde von zwei meiner Mitschüler aus meinem Zimmer. Und die haben mich dann so einmal quer über den Flur und durchs Treppenhaus nach oben in den Mädchentrakt getragen und mich vor Ramonas Zimmer abgeworfen und hier irgendwie gesteckt, dass ich verliebt in sie bin. Und irgendwie ist diese ganze Klasse so johlend und brüllend da hinter uns her und hat die angefeuert und dann standen die alle da drum, während sie mir diese Abfuhr erteilt hat und ich lag da auf dem Boden und hab mich so für mich geschämt und ich hab mich so klein und eklig gefühlt, als ich da lag und die ganze Zeit diesen Gedanken gehabt, warum habe ich das gesagt, ne? Warum habe ich denen irgendwie vertraut, warum habe ich nicht meine Fresse gehalten und das war so ein bisschen der Startschuss für alles, würde ich sagen. Und als ich dann nach Hause kam, als wir wieder in der Schule waren, hatte ich wie so eine Zielscheibe auf der Stirn. Also einmal als Mobbingopfer gebrandmarkt, dann ging es richtig los.
Okay. Was denkst du, waren denn so die Auslöser dann auch, dass deine KlassenkameradInnen da jetzt plötzlich dich als Zielscheibe dann ausgesucht haben? Denkst du, es war tatsächlich so diese Aktion auf der Klassenfahrt oder sagst du, ja, vielleicht, du sagst schon, du warst eher so alleine und so ein bisschen so der Schüchterne, dass das so auch dann der, sag ich mal, unterstützt hat bei der ganzen Geschichte?
Ja, es sind immer die in der sozialen Leiter ganz unten stehen. Ne? Und es sind halt die Leute, die irgendwie schüchtern sind, die keine Freundinnen in der Klasse haben, die nicht so gut auf andere zugehen können, die vielleicht ein bisschen vom Durchschnitt abweichen, ein bisschen anders sind. Ich war mehrgewichtiger als die anderen. Ich habe irgendwie Schuhe mit Klettverschluss getragen, weil ich mir nicht die Schuhe binden konnte, als ich 10 war.
Okay.
Ich habe irgendwie wilde Hobbys gehabt. Ich habe super gerne Pokémon geschaut. So, das war irgendwie schon uncool für meine MitschülerInnen und das, ich glaube, das waren so die Sachen, die so ein bisschen mich angreifbar gemacht haben. Ich würde nicht sagen, dass sie die Gründe für das Mobbing sind, weil die Gründe für das Mobbing ist ja immer, dass irgendjemand jemand anderen klein macht, um sich selbst besser zu fühlen. Ja, also die Gründe sind immer die Mobber und niemals die Person, die Opfer wird, aber vielleicht waren das so ein bisschen die Auslöser. Ja, das kann ich mir schon vorstellen.
Okay. Wie war das dann für dich in der Zeit? Wie hast du dich dann, sag ich mal, konntest du dich zu Hause anvertrauen, beziehungsweise wie war deine Situation zu Hause?
Super schwierig. Also mein Vater hat zu der Zeit angefangen, vermehrt zu trinken. Also der hatte schon immer irgendwie ein schwieriges Verhältnis zum Alkohol, aber da hat es richtig angefangen, schlimm zu werden. Mhm. Irgendwie ist dann betrunken Auto gefahren, hat zwei Autos am Straßenrand gerammt, Fahrerflucht begangen, wurde von der Polizei erwischt, hat seinen Führerschein verloren, wurde auf der Arbeit gekündigt, weil er den Firmenwagen nicht mehr fahren konnte. Also es war es kam alles irgendwie nacheinander. Mhm. Und daraufhin hing er nur noch in der Kneipe rum. Ich habe ihn, also zu Hause hat er eigentlich nur noch ausgenüchtert und ich habe ihn da gar nicht mehr als meinen Vater erlebt. Meine Mutter ist dann arbeiten gegangen, um uns irgendwie finanziell über Wasser zu halten.
Okay, verstanden.
Die war halt dann auch kaum zu Hause, ne? Und wenn die mal beide zu Hause waren, dann wurde halt super viel gestritten und geschrien und ich habe meine Mama dauernd weinen hören und also es war super belastend.
Also das heißt, du hast dann, also wenn man es so sehen möchte, tatsächlich dann auch, sag ich mal, zwei volle Seiten da voll bekommen. Einmal das Mobbing in der Schule und dann die Situation zu Hause, die dann entsprechend dich vermutlich auch noch mehr geschwächt haben, dann den Mobbern, sag ich mal, entgegenzutreten.
Ja, du hast halt keinen Ort zum Auftanken. Mhm. Ne? Also normalerweise kommst du nach Hause und hast zumindest da irgendwie deine Ruhe und kannst so ein bisschen Energie tanken. Aber zu Hause war für mich auch nur noch anstrengend irgendwann.
Okay. Mit wem konntest du dann reden? Gab es überhaupt jemanden?
Also so theoretisch wäre mein Bruder da gewesen, aber der hat eben auch jede Chance genutzt, nicht zu Hause sein zu müssen. Ne? Also der hatte irgendwie Freunde, zu denen er fliehen konnte und hätte ich welche gehabt, ich hätte es genauso gemacht. Ja. Wer da war, war mein Opa, das war ganz schön. Ich bin mit meinem Opa im gleichen Haus aufgewachsen. Und der war ganz oft draußen im Garten und hat da so seine Pflanzen und seine Blumen gemacht. Mhm. Und da konnte ich immer so ein bisschen hinfliehen, wenn mir alles im Haus zu viel wurde. Und der hat mir zugehört und der hat mir getröstet, wenn es mich schlecht ging. Und das war immer ganz schön, ja.
Okay. Wie war es denn, fand das Mobbing nur verbal statt oder wurde dann das Ganze auch ist es auch in körperliche Gewalt gekippt?
Das kippte relativ schnell, dass es auch körperlich wurde, genau. Also das fing so ein bisschen damit an, dass man mir meine Sachen weggenommen hat, irgendwie Stifte und die zerbrochen hat oder meine Jacke mal weggenommen und versteckt oder in ein anderes Klassenzimmer gebracht oder irgendwo anders aufgehangen oder so. Und dann relativ schnell ist das so eskaliert im Sinne, dass die einfach meine ganze Schultasche genommen und aus dem Fenster geworfen haben, aus dem zweiten Stock. Die ist dann irgendwo unten auf der Rasenfläche gelandet. Ja, und dann bin ich halt da runtergegangen, um die Sachen wieder aufzusammeln, während die anderen aus dem Fenster oben geschaut und mit dem Finger auf mich gezeigt und mich ausgelacht haben. Irgendwann saß ich morgens im Unterricht und habe versucht, möglichst unauffällig zu sein. Und ich habe so ein bisschen eine spezielle Haut. Wenn ich mich kratze, dann werde ich super schnell rot. Mhm. Und einer meiner Mitschüler hatte mich gefragt, ob ich einen Knutschfleck da habe. Und ich war so, nicht, also woher, ne? Ich hatte keinen Knutschfleck. Hab dem erklärt, dass meine Haut relativ schnell rot wird und dann ich konnte gar nicht so schnell gucken, hat er mir bei dem Unterarm gekratzt einmal quer, hat sich rot gefärbt, hat seinen Kumpel dazu gerufen, der mich dann festgehalten hat. Also einer, kannst du dir vorstellen, hat mich so hinten an den Armen festgehalten und meinen Kopf irgendwie fixiert und der andere hat mir mit dem Nagel so ein Hakenkreuz in die Stirn geritzt. Also es wird sehr schnell sehr körperlich,
ja. Okay. Wie haben denn die LehrerInnen dann reagiert? Kam überhaupt eine Reaktion? Hat man dir geholfen?
Die Sache ist, meistens findet Mobbing ja dann statt, wenn niemand da ist. Ne? Deswegen habe ich zum Beispiel auch das Buch, das ich darüber geschrieben habe, Wenn die Pause zur Hölle wird, genannt, weil es immer die Pausen sind, die problematisch sind, weil da ist keine Person da, die aufpasst, da ist keine Person da, die die Regeln durchsetzt. Und deswegen diese 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn, Hölle für mich, diese Pause, Hölle für mich.
Ja.
Und wenn auch mal, also es sind auch in Situationen Lehrkräfte da gewesen, aber ganz oft, und das muss man leider so deutlich sagen, gucken die halt auch weg. Gehen vielleicht nochmal kurz ins Lehrerzimmer und erledigen da was, schauen nochmal irgendwie in ihrer Tasche, ob sie da irgendwie was suchen. Und also nachvollziehbar, weil ich glaube, als Lehrkraft, die nichts im Studium darüber lernt, wie Mobbing funktioniert, hätte ich auch Angst vor dem Thema. Mhm. Aber es ist halt super, super traurig und schlimm für die Kinder, die betroffen sind, weil du so eine krasse Hilflosigkeit erlebst und dann sind da Erwachsene, die nicht eingreifen und die irgendwie wegschauen. Das ist so schlimm.
Okay, verstehe das. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es dann noch schwieriger wird, Vertrauen auch dann zu einem Erwachsenen in dem Sinne dann auch zu fassen, zu sagen, hey, ich gehe mal zu einem Lehrer oder zu einer Lehrerin. Oder es gibt ja an Schulen auch VertrauenslehrerInnen, ne, dass man dann auch dann tatsächlich auch da den Mut verliert, um zu sagen, okay, die machen eh nichts und wahrscheinlich schluckt man dann einfach die Pille und sagt, okay, ich bin dem Ganzen ausgeliefert. Ja. Norman, erstmal danke dafür. Wir werden dann auch gleich drüber sprechen, was das tatsächlich auch für Auswirkungen auf dich hatte. Und ja, und geben uns ein bisschen Musik in der Zeit. Bis gleich. Also im New Kids on the Block Konzert Marky Mark Vorgruppe waren sich die Hose runtergezogen hat. Was habe ich mich gefreut mit meinen 15 Jahren? Das hätte ich nicht damals schon wissen müssen, was los ist. Oder ja, doch 15 war es tatsächlich. Ja, Spaß beiseite genommen. Wir gehen wieder in das ernste Thema rein. Ich glaube, du hast gerade sehr bewegend und ich denke, es wird auch den ZuhörerInnen genauso gehen wie mir, dass man halt da schon tatsächlich so dieses Innerliche, da zieht sich ja irgendwann dann schon ein bisschen der Magen zusammen, ja, wenn man dann hört, dass jemand ein Hakenkreuz auf die Stirn geritzt wird und solche Dinge. Natürlich kennen viele von uns das, entweder hat man Mobbing zugeschaut oder hat es mitbekommen oder hat selber gemobbt, ja, aber nichtsdestotrotz, wenn man das tatsächlich von einer betroffenen Person so geschildert bekommt, ist das dann nochmal eine ganz andere Sache und man fühlt dann auch tatsächlich mit, also ja, vor allen Dingen, wenn man tatsächlich auch selber schon betroffen war oder vielleicht auch ist. Was hat das Ganze mit dir gemacht? Es gab ja mit Sicherheit einige verschiedene Arten der Auswirkungen. Ja. Was würdest du oder was sagst du, war so das, was dich am oder was für dich das Schlimmste dann tatsächlich war, was es mit dir so gemacht hat?
Also ich glaube, vor allem hat es mir Angst gemacht. Mhm. Ich hatte irgendwann einfach wahnsinnige Angst davor, in die Schule zu gehen. Du musst dir vorstellen, wenn ich nach Hause gekommen bin von der Schule, dann war das Erste, was ich gemacht habe, auf die Uhr zu schauen und mir auszurechnen, wie lange ich jetzt habe, bis ich schlafen gehen muss, weil schlafen gehen heißt aufstehen und wieder in die Schule müssen. Und dann habe ich den ganzen Tag wie so einen Countdown durchlebt. Noch 8 Stunden, noch 6 Stunden, noch 4 Stunden, noch 2 Stunden. Und habe irgendwie immer auf die Uhr gestarrt und gehofft, dass der Zeiger sich möglichst wenig bewegt. Und also einfach, weil ich nicht ins Bett gehen wollte. Und wenn es dann soweit war, schlafen zu gehen, konnte ich natürlich nicht einschlafen, weil ich wusste, wenn ich aufwache, dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Mhm. Oft war es dann morgens so, dass ich irgendwie meiner Mutter vorgespielt habe, dass ich Bauchschmerzen habe, damit ich nicht in die Schule muss. Irgendwann musste ich das nicht mehr vorspielen. Irgendwann bin ich auch einfach mit Bauchschmerzen aufgewacht, weil diese Angst so allgegenwärtig war. Und dann fing das schon beim Frühstück an, dass ich irgendwie nichts runtergekriegt habe und dann bin ich irgendwie in den Bus gestiegen und mit jeder Station, die ich näher an diese Schule kam, wurde das Gefühl schwerer und mir ging es immer schlechter. Das war schon, also da war viel, viel Angst. Ja.
Mhm. Angst wirkt sich ja natürlich dann auch, wie die ganze Situation an sich auch natürlich auf das Selbstwertgefühl ein oder aus. Wie hast du dich selber dann plötzlich gesehen? Ich sag mal, hast du dann dir tatsächlich einreden lassen, dass du eben vielleicht auch nichts wert bist, dass du einfach irgendwie, sag ich mal, so der eklige Fropfen bist, den sie dir oder anlasten, sagen wir es mal so?
Also die Sache ist, dass ich am Anfang habe ich mir immer gesagt, ja, komm, lass die labern, ne? Also, was habe ich mir angehört? Irgendwie, dass ich ein Fettsack bin, eine fette Sau, dass ich widerlich bin und ekelhaft und dass ich irgendwie mehr duschen müsste und dass ich keine Freunde habe, dass mich niemand mag, dass ich nichts kann, dass ich dumm bin, so all diese Sachen. Und am Anfang dachte ich mir immer, ja, also lass die halt labern, ne? Und habe mir irgendwie selbst gesagt, du weißt doch, dass du ein liebenswerter Junge bist. Und dann musst du dir aber vorstellen, dass das irgendwie über 3 Jahre lang jeden Tag so geht. Also du hörst jeden Tag dieses, du bist scheiße, du bist scheiße, du bist scheiße. Und es ist echt nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwann ganz tief drin bei dir ankommt. Mhm. Und dann denkst du selbst, dann guckst du in den Spiegel und denkst, ey, du bist aber auch ganz schön eklig, guck dich mal an. Ne? Und irgendwann dringt das zu dir durch und dann glaubst du das eben selbst.
Mhm. Was hat ich sag mal so, welche Gedanken sind dir dann so dabei gekommen? Ja, okay, du hast dann dir selber sozusagen auch eingeredet, bist eklig, du bist nichts wert und. Was hat das dann mit deinen Gedanken gemacht? Wie wie soll es denn weitergehen oder was haben deine Gedanken dann bewirkt auch? Hast du es, welche Ventile hast du dir gesucht?
Also ich glaube, echt der mieseste Gedanke, der mir so eingepflanzt wurde, da habe ich irgendwann um mich geschlagen und um mich geschrien, weil ich so frustriert von diesem Mobbing war und habe immer wieder gefragt, so, warum macht ihr das denn eigentlich mit mir? Mhm. Und dann hat jemand zu mir gesagt, wir mobben dich, weil du bist. Und da ist echt sowas, also ich glaube, da ist was ganz tief in mir einfach zerbrochen. Und da dachte ich an dem Tag, aber wenn die mich mobben, weil ich bin, so dann kann ich ja, also ich kann viel an mir ändern, ja, aber dass ich bin, ist so das Einzige, was ich halt nicht an mir verändern kann. Mhm. Und das heißt ja, dass das niemals aufhören wird. Und das heißt ja gleichzeitig, dass nicht irgendwie eine Verhaltensweise von mir oder irgendwas, was ich mache oder wie ich aussehe, schuld ist, sondern einfach ich. Meine Existenz ist schuld daran, ich habe das scheinbar verdient, dass mir das passiert. Mhm. Ich bin wohl einfach so wertlos, dass man das mit mir machen kann. Das war ein ganz schlimmer Gedanke, der mir da eingetrichtert wurde.
Ja. Ventile, wie bist du dann damit umgegangen? Was?
Ich hätte damals gerne gewusst, was gesunde Wege sind, damit umzugehen.
Du hast natürlich die ungesunden gewählt.
Natürlich. Ich habe angefangen zu essen. Also ich habe sehr, sehr viel gegessen, um mit meiner Angst umzugehen. Also einerseits mit der Angst und andererseits mit der Einsamkeit, weil ich auch einfach, also ich habe ja die Nachmittage und die Sommerferien einfach alleine verbracht. Also ich habe mich so viel gelangweilt und gleichzeitig gehofft, dass die Zeit nicht vergeht, dass ich das irgendwie mit Essen aufgefüllt habe. Essen hat mir ein kurzfristiges, gutes Gefühl gegeben. Mhm. Ich meine, wir alle mögen Essen. So, Essen ist lecker, Essen schmeckt gut und es macht uns ein gutes Gefühl. Aber das war so das Einzige, was ich hatte. Weil ich hatte die Freunde nicht, die mir ein gutes Gefühl gemacht haben. Und ich hatte irgendwie die schöne Zeit nicht mit Hobbys oder so, das mir ein gutes Gefühl gemacht hat. Ich hatte nur das Essen. Und dann habe ich eben ganz schnell gemerkt, dass mich das kurzfristig glücklich macht, aber dass das langfristig einfach dazu führt, dass ich sehr schnell sehr viel an Gewicht gewinne und mein Körper hat sich in einer rasanten Geschwindigkeit ausgedehnt. Das ist so krass, weil wenn ich heute an mir runterschaue, dann sehe ich an meinen Oberschenkeln überall so Dehnungsstreifen, weil also ich habe so viel Gewicht gewonnen, dass meine Haut überhaupt nicht hinterherkam in so kurzer Zeit. Und ich habe natürlich damit den Mobbern auch noch mehr Angriffsfläche gegeben. Die haben mich ja sowieso schon als Fettsack und als ekelhaft bezeichnet und dann nehme ich noch so viel an Gewicht zu und dann ging das natürlich noch mal viel extremer und dann haben sie mich noch mehr beleidigt. Ich hatte noch mehr Angst vor dem Mobbing, weil noch mehr Mobbing passiert ist. Ich habe mehr gegessen, um damit irgendwie umzugehen. Das ist wie so eine Negativspirale.
Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass du auch dann irgendwann angefangen hast zu schreiben. War das dann schon tatsächlich zu der Zeit oder war dann erst das Schreiben wirklich etwas später gekommen?
Ich habe viel angefangen zu schreiben, als das Mobbing so schlimm war und als meine Eltern sich so oft gestritten hatten und einfach, also so ein bisschen, ne, dieses in fremde Welten fliehen, so ein bisschen diesen Hauptcharakter so gestalten könnten, wie man eigentlich gerne sein möchte. Das hat mir damals viel Spaß gemacht, ja, einfach weil ich so ein bisschen aus der Realität raus konnte.
Hattest du
dir auch immer lieber geschrieben als gelesen, muss ich sagen.
Das ist genauso, wie ich mir keine Sendung von mir anhöre. Das ist halt immer so, ich kann das gut verstehen. Aber hat es denn tatsächlich dann auch ein bisschen geholfen dann in dem Moment?
Ja.
Vielleicht jetzt Vorsicht, Triggerwarnung nach draußen, auch gerade wenn man halt auch ein bisschen die Probleme hat, aber gab es dann tatsächlich auch mal eine Zeit, weil du sagtest, ja, das hört ja eigentlich nie auf, weil sie sagen, ich werde gemobbt, weil ich bin. Gab es denn tatsächlich dann auch Selbstmordgedanken?
Ja, also am letzten Tag von der 7. Klasse, da sind wir alle, wir hatten gleichzeitig aus und ich bin im Bus nach Hause gefahren und dieser Bus war irgendwie super voll und ich habe mich hinten, da wo die hintere Tür ist, auf den Boden gesetzt. Hinter mir saßen zwei meiner Mitschüler und während der Heimfahrt hat mir einer von denen auf den Kopf gespuckt. Das war ein ultra ekliges Gefühl. Ich weiß nicht, also ob irgendjemand, der das hört, schon mal angespuckt wurde, aber das ist also so ein, also nichts sagt dir so sehr, du bist wertlos, wie angespuckt zu werden. Und ich bin dann irgendwie nach Hause gerannt und habe mich unter die Dusche gestellt und habe versucht, das abzuwaschen. Aber du wirst dieses Gefühl, ne, das wirst du einfach nicht los, egal wie oft du dir den Kopf wäschst. Und dann komme ich aus dieser Dusche raus und das ist so krass, weil sich das, also ich weiß das noch so ganz genau, dass ich mich im Spiegel angeguckt habe. Und das war genau dieser Moment, wo diese Gedanken, also all das, was sie irgendwie die letzten 3 Jahre zu mir gesagt hatten, so wirklich zu mir durchgedrungen war. Ne? Und ich mich angesehen habe und ich fand mich fett und ekelhaft. Ich hatte keine Selbstliebe mehr übrig. Ich habe mich einfach nur abstoßend gefunden. Und dann habe ich mir so ins Gesicht geschaut und dachte, ja, also ganz ehrlich, ist eigentlich bist du gar nicht so gern am Leben. Mhm. Und wird's denn einen Unterschied machen, wenn du nicht mehr da wärst? Also ich meine, die Leute in der Schule, die interessieren sich nicht für dich, die hacken eh nur auf dir rum. Würden deine Eltern überhaupt bemerken, dass du nicht mehr da bist? Also so schlecht ging es mir noch nie und danach, Gott sei Dank, nie wieder wie an dem Tag.
Ja. Das ist auch das, wo man eben auch tatsächlich sagen muss, Mobbing hat nicht nur eine Person oder einen Menschen in den Selbstmord getrieben und ja, ich gehe nicht davon aus, dass jetzt viele Menschen zuhören, die selber Mobber sind oder vielleicht schon, aber man soll, oder ihr alle oder wir alle sollten tatsächlich bedenken, dass es einfach der letzte Schritt ist für viele Menschen, die Mobbing ausgesetzt werden, ob jung oder alt, das ist tatsächlich so, die keinen anderen Weg mehr wissen, als sich selber das Leben zu nehmen und darüber sollte man tatsächlich immer nachdenken, wenn man anfängt, jemanden zu mobben oder auch wenn es manchmal nur zum Spaß ist und vor allen Dingen vielleicht Menschen, die wir nicht gut kennen, da kann auch manchmal ein ganz doofer Spruch ganz schnell etwas auslösen, vielleicht aus der Vergangenheit und deshalb, ja, soll einfach mal mehrfach drüber nachdenken, bevor man über Menschen herzieht. Das ist, kann ganz fatale Folgen haben. Norm, vielen Dank erstmal dafür. Ich denke, für dich ist auch immer ganz gut, wenn du jetzt ein kurzes Päuschen hast. Ja. Und genau, und es geht wieder weiter mit Musik. Schon sehr, sehr lange her und ja, auch schon nicht mehr unter uns, der liebe Michael. Norm, die Hölle hast du gerade, glaube ich, auch trotz allem immer wieder ein bisschen mit durchgemacht. Aber man kann tatsächlich sagen, es gab ja auch dann irgendwo Licht am Horizont. Ja, also du sagst ja so, der absolute Tiefpunkt war dann tatsächlich dann dem letzten Tag von der 7. Klasse, wo du tatsächlich auch überlegt hast, okay, warum lebe ich eigentlich noch, wo solche Gedanken kamen. Wann fing es denn an, besser zu werden?
Ich wünschte, ich hätte so eine Heldengeschichte zu erzählen, wo ich sagen kann, ich habe mich an eine Lehrkraft gewandt und dann hat die irgendwie was organisiert, damit das Mobbing in der Klasse aufhört und ich wurde gut integriert oder so. Und das habe ich leider gar nicht. Also ich habe ausgehalten und ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Aber bei mir war es so, dass ich in die 8. Klasse dann kam und der Schlimmste von allen, also der schlimmste Mobber, der mir auch kurz vor Ende der 7. Klasse einfach nochmal frontal ins Gesicht geschlagen hatte in der Pause, also solche Geschichten, der war weg. Mhm. Der ist von der Schule runter, der hat irgendwie die Klasse nicht geschafft, der war weg. Und dann wurde alles schon so ein bisschen besser. Und die Sache war, dass dieser Trend sich so fortgesetzt hat und dann also in der 10. war ich zum ersten Mal, kam ich in die Klasse und alle, die mich gemobbt hatten, waren irgendwie also entweder die Klasse gewechselt oder sitzen geblieben oder von der Schule gegangen, dann war dieser Zeitpunkt erreicht. Da waren echt nur noch Leute in der Klasse, wo ich dachte, mit denen komme ich zurecht. Und dann habe ich zum ersten Mal nach ganz langer Zeit festgestellt, wenn da niemand in der Klasse ist, der auf mir rumhackt und mich zum Opfer stilisiert, dann sind da tatsächlich Menschen, die mich irgendwie cool finden und die mit mir befreundet sein wollen. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr, dass es sowas gibt, also dass ich irgendwie liebenswert bin oder dass irgendjemand mit mir befreundet sein wollen würde. Und plötzlich hatte ich Freunde. So, also wie aus dem Nichts für mich. Und plötzlich habe ich eben nicht mehr die Nachmittage zu Hause allein verbracht, sondern irgendwie was mit Freunden unternommen. Und ich habe mich nicht mehr so krass gelangweilt und gegessen, um meine Zeit zu überbrücken. Und ich habe nicht mehr morgens vor der Schule irgendwie diese 5 bis 10 Minuten, bevor die Lehrkraft kommt, mit Angst verbracht, sondern ich habe sie damit verbracht, irgendwie mit meinen Freunden zu quatschen.
Okay.
Und das hat mir so viel an Selbstvertrauen gegeben, das hat mir so viel Angst genommen und es hat ganz viel Raum für Neues geschaffen.
Mhm. Ja, du sagtest schon, mehr Selbstvertrauen und glücklicher gewesen. Wie hat sich das tatsächlich noch mehr so ein bisschen, wenn du, sag ich mal, schaust, auf deinen Körper ausgewirkt, auf den, ja, wie man so schön sagt, auf den Geist und auf die Seele? Was waren so diese ganzen, du sagst ja einmal die Freunde, aber was war dann so für dich so, was ist mit dir dann passiert? Was hat sich in diesen 3 Aspekten verändert, Körper, Geist und Seele?
Also dadurch, dass ich weniger gegessen habe ich natürlich super schnell wieder an Gewicht verloren, das, was ich was ich so schnell zugenommen hatte. Das hat mir ein bisschen so einen Selbstvertrauensboost gegeben, sodass ich mich irgendwie auch eher getraut habe, wieder auf andere zuzugehen und neue Freundschaften zu knüpfen. Was ich dann auch gemerkt habe, war, so wenn ich mich nicht mit dem Thema Mobbing beschäftige und mich nicht damit beschäftige, gedanklich so, was mache ich gleich in der Pause, wo verstecke ich mich, wo gehe ich hin, wo finden sie mich nicht, so dann habe ich tatsächlich auch irgendwie Platz im Kopf dafür, um mich mit dem Unterricht auseinanderzusetzen. Mhm. Und plötzlich habe ich aufgehört, schlechte Noten zu schreiben. Und du musst dir vorstellen, ich habe lange gedacht, so von der 5. bis zur 10. dachte ich, ja, du bist halt dumm und deswegen schreibst du schlechte Noten und deswegen kämpfst du dauernd mit der Versetzung und deswegen hast du nur 4. Mhm. So, und ich habe gar nicht gemerkt, dass es nicht daran liegt, sondern einfach daran, dass ich keinen Platz dafür hatte, was da vorne passiert ist, weil ich mich mit ganz anderen Dingen rumgeschlagen habe. Und plötzlich hatte ich diesen Platz und ich konnte irgendwie aufpassen und ich habe angefangen, gute Noten zu schreiben und habe so gemerkt, okay, krass, du bist gar nicht dumm. eigentlich bist du ganz schlau. Ja. Und auch das war total schön, das so zu bemerken. Und ich finde es so krass, wenn ich zurückgucke, also als ich 16 war, hat sich so viel für mich zu Positiven verändert. Und das ist einerseits halt mega schön für mich als 16-Jährigen, dem es so schnell so viel besser ging, aber andererseits zeigt es halt auch nochmal, wie desaströs Mobbing eigentlich ist. Ne? Und dass das eben nichts ist, was nur in einem Klassenzimmer stattfindet, sondern das ist was, das fängt in einem Klassenzimmer an und dann breitet sich das auf dein ganzes Leben aus, auf alle Bereiche und macht da alles kaputt.
Können wir sagen, dass Mobbing tatsächlich, abgesehen davon, dass es Menschen in den Selbstmord tatsächlich treibt, aber können wir auch sagen, dass Mobbing auch teilweise das Leben richtig zerstört, weil eben, ne, ich sag mal, bei Schülern, wo ja, die eben plötzlich schlecht werden, nicht mehr mitkommen, sich somit die Zukunft verbauen, auch im Erwachsenenalter, ich meine, Mobbing gibt's auch in den Firmen, ja, dass dann einfach auch da die Leistung nachlässt und dass tatsächlich dann wirklich so ein bisschen so die Existenz dann gefährdet ist.
Ja, voll, klar. Okay. Und man nimmt das ja auch danach noch mit. Ja, ne? Also ja, was für ein Prozess ist das, dieses Selbstvertrauen, was in diesem Alter zerstört wurde, wieder aufzubauen. Also das, was da in 2-3 Jahren kaputt geht, also das wieder aufzubauen, ist eine lebenslange Aufgabe.
Wir kommen noch mal ganz kurz aufs Coming Out zurück. Du hattest ja vorhin gesagt, ja, okay, ich war dann Spätzünder, ich hatte auch gar keine Zeit, mich so damit auseinanderzusetzen. Wann hast du dich denn dann damit auseinandergesetzt, dass du dann sagst, okay, also irgendwie finde ich doch die Jungs schnuckeliger als die Mädels?
Ja, ich habe mich dann also in dieser 10. Klasse, als ich zum ersten Mal so richtig Freunde hatte, habe ich mich in einen Mitschüler verknallt. Ich glaube, diese Geschichte habe ich noch nie erzählt. Da saß ich im Informatikunterricht und wir sollten irgendwas, also wir waren in diesem EDV-Raum und wir sollten da irgendwas anstellen und ich habe die Aufgabenstellung nicht verstanden. Mhm. Und dann habe ich meinen Mitschüler, der neben mir saß, gefragt, ob er mir das erklären kann. Und dann hat er so, um mir das zu zeigen, einfach seine Hand auf meine Hand auf der Maus gelegt, um diese Maus so zu führen. Und in dem Moment ist in mir alles explodiert.
Okay.
Und ich dachte so, oh Gott, was passiert da gerade mit mir? Und da war ich zum ersten Mal so richtig verknallt, würde ich sagen.
Okay, das hört sich ja süß an. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Heartstopper. Ich weiß, ob ihr das alle gesehen habt, aber genau so fühlt, ja, ne, wo die Schmetterlinge auch geflogen sind und alles.
Voll süß.
Wie bist du dann damit umgegangen? Ich meine, ne, du hast ja die ganze Zeit, wo du plötzlich denkst, ach du Scheiße, und jetzt stehe ich plötzlich auf Jungs oder wie?
Ja, also die Sache ist, dass ich kannte den Begriff schwul eigentlich nur als Beleidigung, was super traurig ist. Na, aber ich habe den super früh als Beleidigung kennengelernt, irgendwie sagen wir in der 4. Klasse vielleicht. Und das ist ganz lange auch das für mich geblieben. Und ich habe mich erst so spät damit auseinandergesetzt, was für Optionen ich eigentlich so habe. Weil, wie gesagt, einfach vorher kein Platz dafür da war. Und dann, also ich fand es super spannend, als das passiert ist. Und ich war super neugierig. Aber klar, da war auch irgendwie eine große Angst.
Ich wollte gerade sagen, ja. Kam dann nochmal tatsächlich auch so die Angst plötzlich, scheiße, und jetzt schwul und jetzt fängt alles von vorne an? Kam auch der Gedanke?
Tatsächlich gar nicht so. Ich glaube, dass das positiv überwogen hat in dem Moment. Also das waren so krasse und schöne Gefühle, dass ich einfach nur neugierig war und excited, so was jetzt alles passiert. Und also klar, man hat immer so ein bisschen Angst, glaube ich, aber das war schon eher, ich sag mal, eher aufregend als beängstigend. Und das versuche ich auch heute, ne, wenn ich heute irgendwie mit KlientInnen spreche und es geht um das Thema Coming Out, dann versuche ich auch das immer so ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, also nur wenn die dann vor mir sitzen und sagen, oh, das macht mir alles so viel Angst, was da gerade passiert. Ja klar, aber ist es nicht auch super aufregend und spannend?
Also
und
so wie ich dich erzählen sehe, du leuchtest ja immer noch, wenn du so irgendwie davon erzählst. Also es muss tatsächlich echt eine super schöne Erfahrung für dich gewesen sein.
So cool. Also ist nicht gut ausgegangen oder so.
Ja gut, ist halt nicht alles Hollywood.
Ich habe dem nie davon erzählt, aber ich habe meinen Dream gelived.
Sehr schön.
Ich habe alle Gefühle gefühlt und habe in meinem Kopf haben wir geheiratet. Das war super.
Wie gesagt, es kann nicht alles Netflix sein, aber naja. Wir haben ja jetzt einen Aufruf gestartet. Wir gehen jetzt mal ganz weit zurück in meine Kindheit. Frankie Goes to Hollywood, natürlich auch. Damals habe ich natürlich nicht gerafft, okay, die sind schwul und so weiter und so fort, oder zumindest eine davon. Und fand natürlich auch das Video zu Relax total geil. Aber naja, also wie gesagt, eigentlich hätte ich ja schon damals alles so viel früher kapieren müssen, was da Sache ist. Aber ja, Frankie Goes to Hollywood. Nenne Cherry und wir hätten jetzt fast den Einsatz verpasst, Norman. Wir sollten nicht so viel quatschen im Hintergrund. wir sind ja auch schon, sag ich mal, jetzt eher in dem Bereich oder in der Zeit angelangt, wo es auch echt für dich schön oder schöner wurde und auch besser wurde und du auch wirklich Lebensfreude hattest. Und du hast natürlich auch was mit deinem Erlebten dann damit auch dein Erlebnis nochmal zu verarbeiten, richtig?
Also ich habe so mit Mitte 20 ungefähr gemerkt, dass mir diese ganze Geschichte noch super nachhängt und dass ich das nicht einfach hinter mir lassen kann, sondern dass sich das irgendwie in meinem Alltag jeden Tag immer wieder zeigt, dass das damals passiert ist, dass ich immer noch daran knabbere. Also keine Ahnung, in den unterschiedlichsten Situationen. Ich muss nur durch die Fußgängerzone laufen und dann müssen da irgendwie ein paar Jugendliche stehen und die lachen und ich denke sofort so, die lachen über mich. Ja. Ne? Also das ist so eine von diesen Situationen, wo ich sofort merke, okay, das Mobbing hat irgendwas mit mir gemacht. Das geht an meinen Selbstwert ran. Oder dass ich mich im Spiegel anschaue und dass es mir heute immer noch schwerfällt, irgendwie mich und meinen Körper schön zu finden, weil diese Fettsackgedanken, ne, diese ekelhaft widerlich Sprüche, die ich damals so oft reingedrückt bekommen habe, weil die so tief sitzen, dass sie immer noch ganz automatisch hochkommen. Und wie schwer ist es heute noch in den Spiegel zu schauen und zu denken, eigentlich bist du schön. Also ich sag mir das jeden Tag irgendwie seit ganz vielen Jahren, dass ich, also auch direkt in den Spiegel, ne, dass ich irgendwie ein wertvoller Mensch bin und dass ich schön bin und dass ich viele Dinge gut kann und so. Aber bis das mal ankommt, bis diese Wunden geheilt sind, ich glaube, das dauert. Und ich dachte, wenn ich darüber schreibe und das alles nochmal so ordne, was da in meinem Kopf abgeht, ne, dann hilft mir das vielleicht, das zu verarbeiten. Und so habe ich angefangen, das aufzuschreiben. Mhm. Und habe festgestellt, in dem Moment ist das ganz schön aufreibend. Dann fließen manchmal auch so die Tränen. Und
verständlich, natürlich.
Dann lässt man das aber so ein paar Minuten liegen oder ein paar Tage und dann merke ich schon, es geht einem besser damit, wenn man so ein bisschen diesen undurchsichtigen Knoten aus seinem Kopf rausgeholt und ihn aufgedröselt und irgendwie niedergeschrieben hat. Und das Schöne ist heute, ich kann mich damit beschäftigen, wenn ich will. Also ich kann in dieses Buch reingucken und meine Mobbing-Geschichte nachlesen. Und wenn ich nicht will, dann kann ich es genauso gut zuklappen, ins Regal stellen und ich habe es aus dem Kopf raus. Weißt du, ich nehme es aber nicht mehr mit. Also ich habe jetzt die Chance reinzuschauen, wenn ich mich damit beschäftigen will. Aber ansonsten habe ich es im Regal. Und das tut sehr, sehr gut.
Also sprich, du liest tatsächlich dann doch nochmal deine eigene Geschichte.
Immer wieder.
Okay. Wie ist das denn dann, wie ist dann dein Geschriebenes zu einem Buch geworden? Ich sag mal, das ist ja erstmal so, hast du tatsächlich erstmal für dich geschrieben oder bist du mit der Idee auf jemanden zugegangen?
Also zuerst habe ich gar nicht über Mobbing geschrieben, zuerst habe ich über meine Familiensituation damals geschrieben, weil das auch was ist, was mir einfach ganz lange nachgehängt hat und was ganz lange so unaufgeräumt in meinem Kopf umhergeschwebt ist. Und ich war damals schon auf Twitter aktiv, also ich mache ja viel Social Media, so Twitter und Insta. Mhm. Und damals hatte ich Kontakt mit einer Lektorin, die mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich Interesse habe, irgendwie ein Projekt zu verwirklichen. Wir haben so ein bisschen in der Luft gehangen, weil wir nicht richtig wussten, was. Aber sie fand einfach gut, was ich irgendwie mache und wie ich mich ausdrücke.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, diese Erinnerungen an damals und meine Familie aufzuschreiben. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mir zutrauen würde, das zu einem Buch zu machen, weil es einfach viele Menschen gibt, die eine schwierige Familiensituation hatten, ne, und die vielleicht sich damit auch identifizieren können oder denen es vielleicht hilft, wenn jemand anders offen darüber spricht. Und dann habe ich mit dieser Lektorin das Buch gemacht über meine Situation damals. Und dann später eben auch das Buch über meine Mobbingzeit. Mhm. Und damit so praktisch die größten Traumata meines Lebens aufgearbeitet in Buchform.
Ich hatte dich ja tatsächlich im Vorgespräch auch dann gefragt, so hast du denn dann auch begleitend irgendwie eine Psychotherapie gemacht, hast du dir irgendwie professionelle Hilfe geholt und du sagst, nein, ich habe mich selber therapiert.
Ja, ne, also das geht natürlich nur zu einem gewissen Ausmaß, aber ich würde es auch nicht Therapie nennen. Ich würde sagen, es ist echt, also nachdem das vorbei war mit dem Mobbing, was mir einerseits geholfen hat, war die Erfahrung, wirklich Freunde zu haben, die sagen, wir mögen dich so, wie du bist. Ja, das ist genau das Gegenteil von wir mobben dich, weil du bist. Mhm. So dieses, wir mögen dich so, wie du bist. Das hat mir ganz, ganz viel gegeben und das auch irgendwie jeden Tag zu spüren, wenn ich Zeit mit diesen Menschen verbringe. Das hat viele Wunden geheilt. Und dann ist es wirklich die Arbeit am eigenen Selbstwert. Ne? Sich regelmäßig sagen, auch an den schlimmen Tagen, hey, du bist wertvoll und du kannst viele Dinge gut. Es gibt viele Menschen, die dich mögen und das auch zu Recht, weil du bist ein toller Mensch. Ich glaube, das ist viel das und diese negativen Gedanken einzuordnen, die immer wieder hochkommen, ne? Weil diese Gedanken, die sind intrusiv, die platzen einfach so rein. Ne? Dieses, du bist eklig, du kannst nichts, das kommt von damals und platzt immer mal wieder rein. Und heute bin ich in der Lage, diesen Gedanken anzuschauen und einen Schritt zurückzugehen gedanklich und zu sagen, das ist nicht die Wahrheit, die ich da gerade denke, sondern das ist was, das denke ich, weil ich es damals so oft gehört habe. Das ist wie so ein Echo von den Stimmen von den Mobbern von damals, das gerade in meinem Kopf widerhallt. Und dann kann ich das entsprechend benennen als Echo, als Lüge, als Mobbingstimme und weiß, das hat keinen Wahrheitsgehalt. Und dann kann ich das so ein bisschen beiseite schieben und mir geht's besser damit.
Mit dem Buch hast du natürlich vielleicht ein Werkzeug für betroffene Menschen geschaffen, aber du gehst noch einen Schritt weiter und gehst auch tatsächlich, ich sag jetzt mal, du arbeitest mit Jugendlichen, du arbeitest mit LehrerInnen, um dass diese Menschen auch tatsächlich verstehen, was Mobbing ist. Ja, man spricht immer sehr viel darüber und du sagst ja auch, deine LehrerInnen haben teilweise weggeschaut und das ist, was ich einfach mal Präventionsarbeit nenne. Ja. Wie fühlst du dich damit, wenn du tatsächlich auch mit Jugendlichen oder wenn Jugendliche vielleicht sogar auf dich zukommen, nachdem du da diese Gesprächsrunde hatten, die auf dich zukommen und sagen, hey Norm, geil, ich bin selber eine betroffene Person, wie gehe ich damit um oder was kannst du mir noch mit an die Hand geben? Was bewirkt das dann bei dir?
Ne, das sind natürlich super sensible Orte für mich, so Schulen. Und mich vor eine Klasse zu setzen von irgendwie Sechstklässlern, Siebtklässlern, die genau die Leute waren, die damals eben auf mir rumgehackt haben, das triggert mich, wirklich. Also kann man wirklich sagen, das löst ganz, ganz große Gefühle in mir aus und jedes Mal super aufregend, das wieder zu tun, weil das trifft mich einfach an einer sehr empfindlichen Stelle. Aber ich ziehe es dann trotzdem durch, ne? Und ich setze mich da hin, erzähle meine Geschichte und werde das los, was mir zu dem Thema wichtig ist, auch an die Lehrkräfte gerichtet. Und mache ganz oft die Erfahrung, wenn einer anfängt zu erzählen, dass er selbst oder sie selbst gemobbt wurde, dann packen alle anderen drumherum, die diese Erfahrung auch gemacht haben, auch aus. Und plötzlich hast du da Leute, die ihre Geschichte erzählen und sich irgendwie gegenseitig trösten. Dann fließt da mal eine Träne, dann wird da mal ein Taschentuch ausgepackt so und du merkst richtig, wie die Leute irgendwie zusammenrücken. Okay. Und das ist so die beste Mobbingprävention, die du machen kannst. Ne? Wenn du merkst, diese Klasse rückt gerade zusammen und diese soziale Leiter, die ja auch einfach Mobbing prädestiniert, ja, die Mobbing auslöst, die verschwindet gerade so ein bisschen. Ja. Und das ist so toll, das zu sehen. Und deswegen, das ist, glaube ich, der Lieblingsteil meiner Arbeit, wirklich an diese Schulen, in diese Klassen zu gehen und da zu erzählen. Weil ich glaube, besser kann ich es gerade nicht machen. Weil das ist genau das, was eben nicht diese Hilflosigkeit von damals ist. Weißt du, ich habe mich in der Schule, als ich gemobbt wurde, so hilflos gefühlt und dachte, ich komme da nicht raus, keiner hilft mir, ich krieg das nicht hin. Und heute habe ich alles, was ich brauche, um vielleicht anderen zu helfen. Und heute kann ich was gegen Mobbing tun, indem ich einfach ich selbst bin und darüber erzähle, was mir passiert ist. Und das möchte ich machen, so viel wie es geht.
Was auch sehr hilfreich ist. Natürlich wollen wir auch noch mal ganz kurz sagen, wie der Titel deines Buches ist, denn ich denke, da warten vielleicht dann die ein oder anderen Menschen am Radio.
Genau, mein Buch heißt, wenn die Pause zur Hölle wird, wie du dich gegen Mobbing stärkst und Selbstvertrauen gewinnst.
Wahrscheinlich auf allen Plattformen und so weiter zu erhalten oder in der Bücherei
genau, überall,
um die Ecke.
Bücher gibt.
Genau. Wir verlassen so langsam mal das Territorium des Mobbings und widmen uns nochmal dir und dem, was du heute tust, nachdem wir jetzt nochmal ein bisschen Musik gehört haben. Und zwar lange ist es ja New Kids on the Block, ja. Ja, Norman, heute. Mhm. Wie würdest du dich heute oder andersrum, wie ist deine Gefühlswelt heute denn so?
Work in progress, würde ich sagen. Ne? Also, ich sag mal, ich habe wahrscheinlich wie jeder mal bessere, mal schlechtere Tage. Aber die besseren, die werden immer mehr und die schlechten, die werden immer weniger. Und das ist ja ganz gut zu sehen.
Das hört sich gut an. Das Selbstwertgefühl hat damals sehr gelitten und auch sehr viel, ich denke mal, auch Schaden genommen, den du aber, wie du sagst, ja, du arbeitest dran. Wie steht's heute mit deinem Selbstwertgefühl?
Ja, geht so, würde ich sagen. Also ich bin an einem besseren Ort als noch vor, sagen wir, 5 bis 10 Jahren. Also ich merke mit jedem Jahr, dass ich selbstbewusster werde und dass mein Selbstwert besser wird. Aber ich denke, manchmal ärgere ich mich. Also ich denke manchmal so, ich könnte schon so viel weiter sein mit allem. Ja, also ich könnte mich schon so viel lieber mögen, als ich es tue, wenn das alles nicht passiert wäre. Ne? Aber andererseits ist es halt irgendwie, gehört es zu meiner Geschichte und es ist mir halt passiert und ich muss irgendwie damit leben. Aber ich bin stolz darauf, wie weit ich gekommen bin und wie gut ich heute mit mir selbst zurechtkomme und dass ich manchmal in den Spiegel gucke und denke, hey, du bist gut so, wie du bist. Mhm.
Es ist ja auch jetzt nicht so, jeder Mensch, der dich jetzt sehen könnte oder dich sieht oder Bilder von dir sieht, der sagt jetzt vielleicht, aber was hast du denn noch für ein Problem? Hey, schau doch mal in den Spiegel und du müsstest ja eigentlich sehen, was die Realität ist. Aber das ist tatsächlich, ja, man hat da was eingepflanzt bekommen und das meldet sich oft auch wieder zurück.
Also ich glaube, es ist ganz schwierig, Menschen so objektiv zu betrachten und für sich zu denken, oh, die sehen aber irgendwie gut oder schlecht aus. Das hat oft, denke ich, nichts mit dem Selbstwertgefühl der Person zu tun, weil das wirklich, also es ist so erfahrungsbasiert. Mhm. Und natürlich so Komplimente helfen immer, ne? Und natürlich hört man das gerne. Aber ganz oft denkt man sich dann so, ja, klar, ne, meint er eh nicht so. Das sagt er jetzt nur so, um nett zu sein.
Um dann wieder ein bisschen zu zweifeln an sich selber.
Ja, das sind dann einfach die intrusiven Gedanken, die wiederkommen.
Das heißt, rein theoretisch kann man ja sagen, du führst doch ein gutes Leben inzwischen. Du hast einen Job, über den wir auch nachher nochmal sprechen, der dir Spaß macht. Wir haben über deine zusätzliche Arbeit, Präventionsarbeit gesprochen. Wenn wir so nochmal auf dein Privatleben zurückkommen, deinen Beziehungsstatus, der ja Single ist, wie wirkt sich denn so deine Vergangenheit auf dein Datingleben aus?
Ich würde sagen, ich bin sehr vorsichtig. Also ich lerne gerne neue Leute kennen, auch in einem Dating-Kontext. Aber ich würde sagen, ich bin einfach sehr vorsichtig in dem, wie es fortschreitet. Ich habe einfach immer noch oft Angst, Dinge über mich preiszugeben, weil ich einfach ganz oft die Erfahrung gemacht habe, so dass ich werde dafür ausgelacht. Ne? Und so die basalsten Fragen wie so, was sind deine Hobbys, welche Musik hörst du gerne oder was ist dein Lieblingsessen, so die machen mich manchmal richtig nervös in so einem Kontext, weil ich dann denke, oh, jetzt nichts Falsches sagen. Ja, das findet die andere Person vielleicht voll peinlich, wenn du das jetzt erzählst.
Ja.
So, und da merke ich schon, so das sind Wunden von damals. Oder was ich auch einfach, also so ein körperliches, das fällt mir auch noch schwer, wenn ich eine Person nicht so gut kenne. Was ja gerade in einem schwulen Dating-Kontext gar nicht mal so üblich ist. Also ich meine, die schwule Welt ist einfach sehr versext und ich passe da nicht so richtig rein, glaube ich. Also ich glaube, es fällt mir schon noch schwer, zum Beispiel mich zum ersten Mal vor jemandem auszuziehen, weil ich ja einfach selbst ganz oft nicht mit meinem Körper glücklich bin. Und dann irgendwie doch auch schon große Angst habe, dass andere das auch nicht sein könnten.
Also doch immer wieder schwierig und auch da wieder zu sagen, es ist eine Lebensaufgabe, das immer wieder aufzuarbeiten und dabei sich selber zu bleiben. Er nickt, ja. Wie wirkt sich denn deine Vergangenheit auf den Alltag aus, so wenn du sagst, so wenn du jetzt mal in Bezug auf Freunde Arbeit, du sagtest ja vorhin schon das Beispiel, naja, man läuft irgendwo entlang und dann sind ein paar Jugendliche, die gerade lachen und man denkt, ah, die lachen jetzt über mich. Wie gestaltet sich das inzwischen, Alltag und Freunde, Arbeit?
Also ich habe immer noch ganz oft die Momente, wo ich so auf der Arbeit sitze und ich habe irgendwie einen neuen Klienten, eine neue Klientin und ich denke, ach, wie schön, dass du da bist. Und gleichzeitig denke ich, wie blöd, dass du ausgerechnet bei mir gelandet bist und nicht bei einem meiner Kolleginnen, die dich bestimmt viel besser betreuen können. Weißt du, also, dass eben aus diesen Gedanken rauskommt, von wegen, du kannst nichts. Mhm. Oder manchmal, wenn ich Zeit mit meinen Freundinnen verbringe, dass dann so Gedanken kommen wie, ja, also eigentlich, vielleicht verbringen die ja auch nur aus Mitleid Zeit mit dir oder vielleicht hätten die gerade mehr Spaß, wenn du nicht da wärst. Ich erinnere mich ganz gut an meinen, es war ganz schön, an meinen letzten Geburtstag. Da hatte ich irgendwie, also ich hatte mit einem Freund darüber geschrieben, so, dass es ja voll komisch ist, dass man Geburtstag feiert, weil eigentlich hat man selbst ja nichts geleistet an diesem Tag, sondern eigentlich hat deine Mutter was geleistet, indem sie dich auf die Welt gebracht hat. Und dann hat dieser Freund mir geschrieben, ja okay, aber dann feier doch nicht, dass du auf die Welt gekommen bist, sondern feier, dass du irgendwie das Leben von so vielen Menschen so lange schon bereicherst. Und das war so ein, wow, hat er das gerade wirklich gesagt? Finden das Menschen wirklich, dass ich ihr Leben bereichern kann? Da habe ich auch wieder gemerkt, ne, ist für mich gar nicht selbstverständlich, dass sowas von anderen zu mir kommt. Also, dass jemand sowas zu mir sagt, das tut immer noch richtig, richtig gut.
Sprichst du das dann bei den Menschen auch an manchmal, nur zu sagen, hey, ja, ich habe gerade den und den Gedanken, das sprichst du, können die auch damit umgehen? Ist ja auch oftmals so, dass Menschen dann tatsächlich nicht damit umgehen können.
Also gerade wenn dann was kommt, wo ich denke, oh, das hat mir gerade total geholfen, das war super lieb, dann sage ich das auch und sage, du weißt, also weiß nicht, ob du weißt, dass ich da so eine Selbstwertkerbe habe, aber das hat gerade richtig gut getan. Mhm. Danke, dass du das gesagt hast oder so. Weil ich finde, also wir sollten einfach alle viel netter zueinander sein und einfach, wenn wir was Positives über andere Menschen denken, das einfach laut sagen und das bestärkt man ja dadurch, indem man dann auch ein positives Feedback gibt. Ne?
Das stimmt wohl. Aber sprichst du auch an, wenn du negative Gedanken hast?
Inzwischen immer öfter. Ja. Aber ganz, also manchmal denkt man dann halt auch, ne, wenn die gerade schon aus Mitleidzeit mit mir verbringen, dann sage ich das natürlich jetzt nicht laut, weil dann geben die das vielleicht zu und dann, dann muss man gehen. Also dann spielen die Gedanken
ja, auch ja, klar.
Verrückt.
Okay. Ja. Gut, wir kommen gleich zu dem letzten Teil und da werden wir ein bisschen über deine aktuelle Arbeit sprechen, in der du auch anderen Menschen hilfst und ja, viel mehr will ich auch gar nicht verraten und bis dahin gibt's die B52s. Norman, du hast irgendwie, glaube ich, das Gefühl gehabt, du möchtest zukünftig, egal wie es ist, einfach Menschen helfen, beruflich, auch so wie du einfach kannst, sei es zu deinem Thema oder sei es auch zu anderen Themen und hast dich dann bei der AIDS-Hilfe in Frankfurt beworben und erzähl doch mal, was machst du da?
Genau, ich mache da Coming-out-Beratung. Das heißt, zu mir kommen Menschen, die queer sind in allen möglichen Arten und die vielleicht noch nicht so genau wissen, wie genau, und dann finden wir das zusammen raus.
Okay, wie könnte das denn aussehen? Wie gehst du da mit den Menschen vor? Und ich vermutlich ist auch jede Geschichte immer wieder anders.
Ja, voll. Also es gibt ja auch ganz unterschiedliche Bedarfe, ne? Und die wichtigste Frage ist immer so, was brennt dir denn auf dem Herzen? Was kann ich denn für dich tun? Und ich glaube, die Leute können ja selbst am besten von ihrem Problem erzählen. Manchmal ist das so ein bisschen wie, wenn du in den Schuhladen gehst und einfach ein passendes Exemplar für dich suchst. So. Und also dass Leute ganz, ganz gut wissen, was sie mögen und was sie nicht mögen, aber einfach nicht so richtig die Begriffe dafür finden. Und dann gehen wir einfach zusammen auf die Suche und gucken, welcher Schuh passt am besten. Das ist so die eine Seite der Arbeit. Und dann habe ich aber auch ganz viele Menschen, die zum Beispiel schon, was heißt älter, ne, aber zum Beispiel auch in meinem Alter sind, so Ende 20 oder irgendwie Anfang 30. Und trotzdem nicht geoutet. Also es ist ganz, ganz oft, dass ich das habe. Also falls das jemand hört, der auch in diesem Alter ist und ungeoutet, so you're not alone. Weil zum Beispiel irgendwie ein kultureller Hintergrund besteht, ja, also irgendwie Migrationshintergrund da ist, mit einer Familie, die ein anderes Mindset hat oder die andere Werte ausnimmt. aus einem anderen Land mitgebracht hat, die so ein bisschen konservativer sind. Und das sind ganz oft Menschen, die nicht nur das Problem haben, vielleicht könnte meiner Familie da Widerstand kommen, wenn ich mich oute, sondern die auch dieses Mindset so selbst verinnerlicht haben, ne? Wenn du beim Aufwachsen jeden Tag irgendwie oder bei jeder Gelegenheit hörst, so dass Schwulsein oder Queersein was Schlechtes ist, dann schlägt sich das natürlich auch bei dir nieder.
Ja.
Und dann hast du das ganz oft so ganz tief in den Leuten drin stecken, dass sie eigentlich das Queersein oder ihre queere Identität irgendwo ablehnen. Und dann fängt echt, dann liegt ein Haufen Arbeit vor dir, das irgendwie aufzuarbeiten. Weil dann ist es nicht nur sich vor anderen outen, sondern es ist erstmal mit sich selbst klarkommen.
Wie findet Coming Out denn heute statt? Ich sag mal, der Wunsch von queeren Menschen ist ja eigentlich dahingehend, dass wir irgendwann uns nicht mehr outen müssen, ja, dass man sagt, okay, warum muss ich mich hinstellen, muss sagen, ich liebe diese Art von Mensch oder ich habe diese Neigung, wie auch immer. Aber wie findet das denn immer noch statt oder was ist so, sag ich mal, so die gängigste Art und Weise, wie Menschen das durchführen?
Also mir ist es ganz wichtig zu sagen, du outest dich nicht für andere. Du outest dich niemals, weil du dich irgendwie rechtfertigst, sondern du outest dich, weil es dir damit besser geht oder wenn es dir damit besser geht. Und das musst du bei jeder Person selbst abschätzen. Und du, also niemand ist irgendwie in der Position, dass er von dir verlangen kann, dass du dich vor ihm outest. Also du hast bei jeder Person in deinem Leben die Wahl, ob du das machen möchtest oder nicht. Und du schuldest niemandem irgendwas. Ja, es geht immer darum, es ist eine Einzelfallentscheidung, dass du dir denkst, habe ich was davon, wenn ich mich bei dieser Person oute? Gibt mir das eine Entlastung? Führt das dazu, dass ich zum Beispiel nicht lügen muss, wenn ich irgendwie in ein Gespräch gehe? Wenn dir das was gibt, dass du dich in dieser Situation und mit dieser Person outest, dann mach's und wenn nicht, dann mach's nicht. Und damit will ich genau dem entgegenwirken. Ne? Also wir outen uns nicht für andere. Wir outen uns nicht, weil wir uns irgendwie rechtfertigen müssen. Wir outen uns, weil uns das gut tut, weil wir heute sonst, also weil einfach diese heteronormative Annahme besteht und sonst ganz oft vermutet wird, dass du einfach dem Durchschnitt entsprichst und zum Beispiel als Mann irgendwie eine Freundin hast. Und wenn du das eben nicht möchtest, dass das auf dich zukommt, dass du damit konfrontiert wirst, dann kann es manchmal sinnvoll sein, das Outing zu haben. Und es geht aber immer darum, dass es dir ein gutes Gefühl gibt und du machst das nicht für andere.
Okay. Wie findet, du sagtest ja schon gerade, du gehst dann praktisch mit den KlientInnen durch den Schuhladen und suchst so nach dem passenden Paar Schuhe. Wie könnte denn so eine Beratung aussehen? Weil wie gehst du da vor? Weil ich denke, es ist ja nicht so, die rufen an und dann ist das abgeschlossen, sondern ich gehe stark davon aus, du begleitest diese Menschen ja auch vermutlich eine ganze Weile.
Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also es ist ganz individuell. Manche kommen einmal oder zweimal, manche kommen zehnmal. Also kommt super auf die Person an und was das Anliegen ist. Und dann kann man wirklich nicht sagen, es gibt keinen klassischen Ablauf. Also da geht's wirklich drum, was bringt die Person mit, was für Fragen sind da, was für ein Anliegen ist da. Also geht's darum, irgendwie passende Begriffe zu finden, geht's darum, irgendwelche internalisierten Muster zu bearbeiten, Gedanken zu bearbeiten. Was ist das Ziel der Beratung? Ne? Und das entscheidet die Person eben selbst.
Wie ist das denn? Viele Menschen, ich sag jetzt mal gerade so aus dem ländlichen Raum und du kennst es selber. Jetzt kommen dann solche Begrifflichkeiten, pansexuell, polyamorös und es gibt ja so viele verschiedene Arten und Weisen, die mittlerweile, sag ich mal, genutzt werden oder die klassifiziert sind. Es gibt so viele Labels. Ja. Ist es auch dann tatsächlich so, dass du oft mit Menschen, die jetzt gerade aus dem ländlichen Raum vielleicht dann euch kontaktieren oder dich kontaktieren, mit denen auch das durchgehst, um zu sagen, okay, ich helfe tatsächlich auch vielleicht das passende Label zu finden?
Ja, also tatsächlich. Die Sache ist, ganz, ganz viele Leute beschweren sich ja darüber, dass irgendwie alles immer komplizierter wird und man immer mehr Begriffe hat und gar nicht mehr durchblickt. Aber der Punkt ist ja, diese Begriffe gibt's, weil es Menschen gibt, die sich damit wohlfühlen. Und manche Menschen kennen die Begriffe gar nicht und dann könnte man sagen, ja, aber überfordert die das dann nicht, wenn man mit so viel irgendwie auf einmal beworfen wird? Aber ich erlebe es eher, dass wenn jemand einen guten Begriff für sich angeboten bekommt, ja, und er kommt vielleicht mit gewissen Gefühlen und sagt, ja, ich fühle mich hingezogen zu diesem und jenem Geschlecht, aber eigentlich ist es so und so, und dann bietest du einen Begriff an und dann habe ich ganz oft die Reaktion von, oh, ich wusste gar nicht, dass das einen Namen hat. Ach krass. Ja. Und dann erleben die Leute zum ersten Mal sowas wie ein Identifikationsgefühl und merken, oh, ich bin nicht der Einzige, der so fühlt. Es gibt einen Begriff dafür. Wahnsinn. Ja. Und dann merkst du so, also da ist so ein Fitting und plötzlich fühlt sich die Person irgendwie nicht mehr alleine damit und sie hat das Gefühl, irgendwie was Passendes für sich gefunden zu haben, wie eben so ein Schuh, der passt. Ne? Ja. Und ich glaube, je mehr Begriffe wir haben, desto sensibler können Menschen einfach für sich auswählen, was sich gut für sie anfühlt, und das ist immer was Schönes.
Norman, zum Schluss noch, wo können sich Menschen, die jetzt zuhören, hinwenden, wenn sie durchaus damit hadern und da Hilfe gerne zum Beispiel von dir oder von deinen KollegInnen hätten?
Also wir haben einmal unsere Mindcheck-Website, da kann man sich einfach Termine buchen, da findet ihr meinen Namen und könnt euch einfach in meinen Kalender einbuchen. Da können wir entweder in Präsenz sprechen oder am Telefon, oder wir können noch chatten, wenn das für einige angenehmer ist. Oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail unter norman.wolf@ah-frankfurt.de. Also ihr müsst euch auch gar nicht irgendwie groß vorstellen, also einfach mal Hi sagen und dann kommen wir schon ins Gespräch. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, irgendwo anzurufen, und deswegen will ich einfach diese Chance geben. Schreibt mir einfach, das ist voll okay, ich verstehe das. Und dann gucken wir mal.
Norman, vielen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, für die Momente, die bei einigen durchaus durch den Magen gegangen sind und das auch mit Sicherheit gehört haben, dass auch das immer wieder was bei dir auffühlt. Wir sind natürlich mit einem schönen Abschluss gehen mit einem schönen Abschluss aus der Sendung heraus mit deiner Arbeit, die du da machst. Und wenn ZuhörerInnen da weiter Interesse haben, ich meine, wenn man AIDS-Hilfe Frankfurt googelt, kommt man auch irgendwie zu dir. Oder man googelt überhaupt mal deinen Namen. Also man findet alles, das Buch findet man. Und es war eine sehr tolle Sendung, sehr emotional, und deshalb meinen größten Dank dafür. Du bleibst bitte noch in der Leitung. Ihr da draußen geht jetzt schön ins Bettchen, seid schön unanständig und schaltet in 2 Wochen wieder ein. Und ja, dann sage ich mal bis dahin. Gibt's noch ein bisschen Musik und bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht. Aloha! Wissen, was los ist. Bei uns erfährst du es immer sofort. Radio MKW. Hier sind deine